Moin Felix.
Schönen guten Morgen.
Hallo auch nach da draußen.
Hallo
liebe Leute.
Liebe
Improvisierende, ja. Liebe Menschen. Seid ihr gut drauf? Es wäre echt gut, wenn man die Frage stellen könnte so, und dann würden die Leute so machen, so wie beim Konzert.
Ja, wir bräuchten so kleine Knöpfe. Vielleicht erinnerst du dich noch an Stefan Raab.
Na klar.
Das etablierte im deutschen Fernsehen zumindest, dass man so ein kleines Soundboard hatte.
Ja.
Und dann immer so witzige Einspieler hatte.
Das war lustig, ne? Ja. Mit Maschendrahtzaun und so. Hm. Witzig. Was haben wir gelacht?
Richtig. So Knöpfe, ne?
Ja.
Ich war mal für eine Produktionsprobe mit Lena Meyer-Landrut, probten wir mal, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich durch irgendeine ProSieben-Connection, probten wir für ein Konzert oder eine Tour im Stefan-Raab-Studio, in diesem TV-Total-Studio.
Ja.
Bauten uns da auf, weil wahrscheinlich die Räume denen irgendwie zur Verfügung standen und da wurde gerade nicht gedreht. Und das war interessant, weil im Fernsehen sah das ja eigentlich picobello aus, dieses Studio. Und wenn man dabei so nah ranging an den Tisch von Stefan Raab und so, da war da alles so mit Gaffer verklebt und so ein bisschen ranzelig. Aber im Fernsehen sah man es nicht.
Ja.
Und wahrscheinlich auch, also die Rückseite war dann eher so ein bisschen verlebt.
War er denn nett?
Ich habe den dann mal später getroffen. Ich fand den eigentlich nett, ja, muss ich sagen. Also um da, wie heißt nochmal dieser alte holländische Sänger? Juppie hieß das. Der sagte, für mich war er nett.
Für mich war er
Ja, nein, war sehr nett. Ich habe den einmal getroffen, mich mit dem unterhalten über ABBA. Und ja, kann da nichts Schlechtes sagen.
Hm.
Im 1:1-Kontakt. Und wir haben es natürlich auch geliebt. Früher sind wir ehrlich. Wie hieß das nochmal? Vivasion? So eine klamaukige, anarchische Sendung.
Birdie Fuchs.
Auf Viva, genau. Und ein Bett im Kornfeld. Ein Korn im Feldbett. So, aber ich muss sagen, dieses ganze Comeback von Herrn Raab habe ich nicht so richtig verfolgt.
Ja.
Ich hörte eher so von Leuten, dass sie da nicht so zufrieden waren und dass das wohl nicht so fetzte, sagten mir viele Leute. Aber ich möchte mir da selber keine Meinung bilden. Ich habe da mich nämlich wirklich nicht.
Du hast ja auch nur von Musikern gehört. Die haben es natürlich schwer mit Stefan Raab.
Warum?
Ist ja klar. Na, weil der selber eigentlich Musik machen möchte.
Immer. Ah ja, okay.
Und alles besser weiß wahrscheinlich. Nee, hier auf dem Bass musst du auf der A-Seite dann das D spielen oder so,
nicht
die Leerseite.
Aber es gab ja wirklich Zeiten, das ist ja so interessant, dass dieses Comeback jetzt nicht so richtig zündete, aber dass natürlich Stefan Raab auch gerade so die deutsche Musiklandschaft wahnsinnig geprägt hat wahrscheinlich, ne, mit diesen ganzen Grand Prix-Teilnahmen, also nicht nur Lena, sondern auch er selber und natürlich, glaube ich, noch in den 90er Jahren Gildo Horn. Hat den ESC.
Warum meinst du geprägt? Hat er nicht einfach den Zeitgeist aufgegriffen? Also die Leute mochten es doch funky zu der Zeit. Und Stefan Raab hat das halt erkannt, mochte es auch gerne funky.
Aber
das war ja doch schon angelegt.
Ich meine eher so, dass der Grand Prix, glaube ich, dadurch, dass er so einen potenten Fürsprecher hatte, so ein bisschen in die nächste Generation übergegangen ist von der Aufmerksamkeit. War nicht auch Max Mutzke beim Grand Prix oder so? Also da
Auf jeden Fall ist er über so eine Sendung von Stefan Raab, so eine Casting-Sendung innerhalb von TV Total, glaube ich, ist er dann bekannt geworden.
Ja, und dann gab es ja noch diesen Bundesvision Song Contest. Kann ich mich auch erinnern, das war so in den, waren das die Nuller, die späten Nuller oder frühen Zehner? Das war wirklich auch ein sehr beliebtes Promo-Tool für junge Bands in Deutschland.
Allerdings, ja.
Das immer hieß, ihr müsst zum Bundesvision. Da habt ihr Reichweite. Ja,
ja. Das ist die deutschtümelnde Version des ESC, kann man eigentlich sagen.
Das Interessante war ja, dass das irgendwie so ein bisschen konterkariert wurde. Man dachte, das sei so ein Medium für so hippe, glatte Popbands oder so, aber es gewannen dann immer eher so Bands aus dem Mittelalter-Rock- und Metallbereich.
Also ja,
es gab die Gruppe Umf und die Gruppe In Extremo. Und da merkte man eigentlich, in der Masse hört dann nämlich das Publikum dann doch lieber eher so eine Stilistik.
Aber warte mal, wurde das vom Publikum entschieden, wer da gewinnt, oder?
Ach, gute Frage, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da konnte man anrufen.
Ja.
Aber weiß ich
nicht. Weil eine Jury hätte sich ja wahrscheinlich nicht für In Extremo ausgesprochen. Auf jeden Fall keine von Stefan Raab geführte Jury. Da habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht. Aber das will ich jetzt nicht drüber reden. Das sind Geheimnisse, die ich hier nicht ausplaudere.
Genau, also heute nicht die große Stefan Raab-Retro-Folge. Wie kamen wir denn da jetzt schon wieder drauf? Ach so, wegen dem, weil wir das Publikum eingeblendet haben wollten.
Ja.
Was treibst du denn sonst so, um mal abzulenken?
Ich hab ein Loch. Ja, hast ja gemerkt, ich habe Zeit. Ich wollte am liebsten eigentlich schon mit dir Freitag podcasten.
Ja.
Am Donnerstag habe ich Album abgegeben. Also so weit, dass man es jetzt in den Mix schicken müsste. Ich bräuchte jetzt ein bisschen Geld. Ich habe es mir zu Universal rübergeschickt, so dass sie halt jetzt so künstlerisch nichts mehr merken können. Aber ich müsste jetzt mal Leute bezahlen und so. Und dann war irgendwie, tatsächlich hat mich das ja so seit Januar beschäftigt. Also ich habe noch andere Sachen gemacht zwischendrin. Aber dass man dann so darauf zuarbeitet und dann hat man so eine Regelmäßigkeit und so eine Struktur. Es kam ja auch Schaubi mal vorbei und wir haben irgendwie hier produziert und so dann in den letzten Monaten. Und so, und dann ist es auf einmal vorbei. Ich dachte so, oh, dann fällt vielleicht sowas von einem ab, aber stimmt gar nicht. Ich habe das total vermisst. Also diese Regelmäßigkeit und dieses Ziel, auf dieses Ziel zu arbeiten. Und ich muss schon sagen, es hatte ich so einen leichten Downer dann am Freitag und wusste gar nicht, wohin mit mir. Ich hatte gehofft, wir könnten ganz viel podcasten dann, aber du warst natürlich nicht da.
Ja.
Damit ich überhaupt nicht erst in dieses Loch falle, weil ich hatte mir sowas schon gedacht, dass es passieren kann. Ich habe das mit meinem Kumpel Wyndham Wallace, der ist Journalist, auch besprochen. Und der
William
meinte, der
Wallace?
Hat
das bei ist das nicht so?
Wyndham. Wyndham Wallace.
William Wallace ist doch so ein schottischer Freiheitskämpfer, oder?
Ja, nicht zu verwechseln mit Willy Wonka.
Ja, der Schokoladenmogul. Gar nicht aber, so schlecht übrigens dieser Film mit Timothy Chalamet. Ein paar lustige Lieder.
Ja, gucke ich mir an.
Ja.
Gucke ich mir natürlich an. Ja. Aber der meinte, der hat das bei jedem Artikel, den er schreibt. Also dann geht es halt weg und dann macht es einmal so richtig immer so, oh, Manu, jetzt ist vorbei. All der Spaß.
Ja,
so, und da gibt's bis man halt irgendwie dann damit was macht und es dann irgendwie rauskommt oder so und dann halt sich wieder diesen Stücken nähert und das dauert ja alles jetzt erstmal und so.
Ja, in der Musikerfolklore sehr präsent ist ja das sogenannte Tourloch.
Ja, genau.
Dass man nach der Anstrengung dieser Tour dann so ein Loch hat.
Ja.
Es gibt da wohl, also ich muss hier immer so ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier so biochemisch, medizinisch nicht zu weit aus dem Fenster lehne, sonst kommen hier wieder böse Zuschriften, das für meine Quacksalberei. Ja. Aber es scheint da wohl auch einen Stoffwechselzusammenhang zu geben, dass man natürlich in so einer stressigen Zeit so große Ausschüttung hat von bestimmten Hormonen. Sind das Hormone, Botenstoffe, Adrenalin, Dopamin, das wird dann auch so ineinander umgewandelt und dann fällt das alles weg.
Ja, genau, ich weiß genau, was du meinst, weil für mich war das eine tägliche Normalität irgendwie in dieser Produktionsphase, dass man irgendwie jeden Tag irgendwie was hergestellt hat, wo man so dachte, Mensch, ist doch cool,
ist ja
geil. So, und ah, Mensch, ist ja super und ah, freue mich und schon wieder was Cooles gemacht, habe ich noch nie sowas gemacht, klingt geil und solche Sachen. Und das in so einer Regelmäßigkeit, jeden Tag und über einen recht langen Zeitraum.
Mhm.
Und dann war es vorbei.
Ja.
Dann war ich irgendwie traurig.
Ja, das geht vielen so. Ja, ja. Und es ist natürlich auch in diesem unregelmäßigen Beruf, ist ja, solange man beschäftigt ist, im Grind oder busy, wie wir sagen, stellt man sich bestimmte Fragen nicht. Und dann gibt es plötzlich wieder so ein Loch. Und dann ist diese Schwelle ja sehr niedrig zwischen, also wenn man aus dieser, oh Gott, es ist alles so anstrengend, Zeit rauskommt, ist der Threshold, wie man beim Kompressor sagt, zwischen, ach, endlich habe ich mal wieder Zeit, ich kann mich entspannen und oh Gott, keiner liebt mich, ich werde nie wieder irgendwas machen, was Produktives, ist ja sehr gering. Also dann kicken die Existenzängste rein.
Ja.
Das geht dann immer doch recht schnell. Das leider.
Ja.
Und das ist eine lebenslange Aufgabe, glaube ich, damit umzugehen. Leider.
Ja, deswegen habe ich natürlich die Zeit genutzt, um so Stücke von Billie Holiday zu lernen oder mich auf diesen Podcast vorzubereiten und so. Alles, was man sonst so im Leben braucht halt.
Ja.
Hast du gemerkt, ich habe dich öfter belästigt auf deinen Reisen. Ich finde es überhaupt eine Frechheit, dass du unterwegs warst in Italien. Wir hatten uns eigentlich darauf geeinigt in diesem Podcast, dass ich der internationale Künstler bin und du spielst in Bottrop, Kirchhellen, Schweinfurt.
Ewerk Erlangen.
Ja, genau. Das finde ich jetzt irgendwie nicht gut, dass du dann auf einmal irgendwie in Italien unterwegs bist.
Ja, genau. Aber das hat mich jetzt auch, ich komme wieder aus Italien. Wir hatten ein Gastspiel mit dem Berliner Ensemble. Und so schön das auch alles ist, ich bin wahnsinnig müde und erschöpft.
Ja, aber das liegt natürlich an diesem ermüdenden Umfeld. Also Theater, wo immer so geschrien wird und so, da fällt einem ja das Ohr ab. Also rein akustisch.
Ich weiß auch selber nicht, was los ist. Ich glaube, es ist so
eine. Es geht dir ja anders, wenn du mit Lambert auf Tour bist unterwegs.
Und diese
leisen, filigranen, schönen Klänge.
Aber wenn wir auch so zusammen unterwegs sind, wir haben auch eigentlich so einen ganz guten Modus miteinander, dass es nicht so anstrengend ist alles. Das gefällt mir eigentlich auch an der Reisegruppe sehr gut. An der Lambert-Reisegruppe.
Für dich nicht.
Jetzt fand ich es irgendwie gerade anstrengend mit dem Gefliege und Geschattel und dann hier, da und da und da. Und dann ist es auch noch, Ach ja, ich will.
Heiß.
Ist
es auch noch heiß.
Ich möchte nicht lamentieren. Es war wunderschön. Ich habe Pizza gegessen und Gelato. Und
Welche Stadt jetzt eigentlich?
Spoleto hieß das.
Ah, wo ist das?
So 2 Stunden nördlich von Rom. Da gibt es so ein Festival, da gibt es dann Theater und Musik und Kunst. Und da spielte dann 2-mal Wojciech vom Berliner
Ensemble. Wojciech in Spoleto. Okay.
Was, wo man sagen muss, völlig irre. Die haben dann mit so einem Truck das relativ aufwendige Bühnenbild, das ist nämlich so ein Wald, das haben sie da runtergefahren und den deutschen Tannenwald in Spoleto im Theater aufgebaut. Also Respekt auch an die technische Crew vom BE.
Aber da wird ja wahnsinnig viel Geld für ausgegeben.
Ja.
Doch alles unsere Steuergelder.
Keine Ahnung, wie teuer die Karten waren. Oder wer das bezahlt. Ich glaube, in diesem Umfeld, da gibt es auch so ein bisschen Mäzenentum und so.
Ah ja.
Mir sagte sogar jemand, dieses Festival in Spoleto, das sei gegründet worden vom CIA,
ja?
Um die italienischen Künstler davon abzuhalten, sich zu sehr Richtung Sowjetunion zu orientieren.
Ah, echt?
Also ich weiß aber nicht, ich habe das nicht...
Hat geklappt, würde ich sagen.
Ja, jetzt haben sie genau, Meloni. Sie haben Meloni und die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Aber das ist wirklich Hörensagen. Ich kann da nicht viel mehr zu sagen. So, was machen wir denn heute Schönes?
Also es ist ja ziemlich offensichtlich gewesen, dass wir bei den letzten beiden Folgen, wo es ums Internet ging, ein wichtiges Thema ausgelassen haben, nämlich KI.
Ja.
So ein bisschen absichtlich, glaube ich. Wir hatten uns nicht abgesprochen, aber es war ja irgendwie klar so, ach nee, jetzt kein Bock, jetzt auch noch das große Thema KI aufzumachen. Aber wir können uns dem ja mal sachte in dieser Folge nähern. Ich glaube, das wird natürlich nicht so biografisch werden. Weil
nee, genau.
Ja. Aber genau, es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man jetzt über technische Fortschritte im Internet redet, das gänzlich auszulassen. So, deswegen natürlich müssen wir dazu uns mal äußern, was wir eigentlich fühlen. Was fühlen wir eigentlich, wenn wir mit der KI umgehen?
Gefühle sind ja dein Metier.
Ja.
Ich bin ja hier für die Hard Facts zuständig. Ich schickte dir aber neulich mal ein Reel, was mir reingespult wurde ins Internet. Ich möchte jetzt auch gar nicht die Produzentin dieses Reels irgendwie groß bashen oder vorführen.
Was haben andere zur Genüge getan, meinst
genau, du? Oder weiß ich nicht. Es gibt eine, ich weiß nicht genau, was genau da die Bezeichnung ist, Creatorin, Influencerin und Podcasterin, die heißt Jule Lobo. Die tauchte eigentlich zum ersten Mal in meiner Timeline auf, als die so auch schon viele Jahre hier so einen relativ erfolgreichen Deutsch-Hip-Hop-Podcast mit Falk Schacht machte. Ja. Falk Schacht ist, glaube ich, von irgendeinem Hip-Hop-Magazin.
Backspin. Falk Schacht ist noch aus Viva-Zeiten.
Oder Viva oder so, genau. Ich kenne
Mixery, glaube ich, hat er früher gemacht.
Ich bin da nicht Mixery so drin Road in dem Hip-Hop-Game. Ja. Aber genau, die hatten so einen Hip-Hop-Podcast und mittlerweile macht Jule Lobo auch so einen Nachrichten-Podcast und ist verheiratet mit Sascha Lobo.
Ah, daher der Name.
Genau, den kennen wir noch aus diesen Zeiten, der auch eher so ein Nuller, als man noch so von dieser digitalen Bohème sprach. Da gab es so dieses Buch, wir nennen es Arbeit. Das war damals so ein Standardwerk. Sascha Lobo schrieb das zusammen mit Holm Friebe. Genau, das waren beides so Internettypen, so ich glaube auch so Chaos Computer Club und Republika Umfeld. Republika ist so eine Digitalisierungsmesse, Konferenz in Berlin immer, die so recht einflussreich ist. Und da war immer genau Sascha Lobo sehr präsent. Wir nennen es Arbeit. Genau, da ging es um Selbstständigkeit in digitalen Zeiten. Das war irgendwie damals so ein Feuilleton-Thema auch und so. Diese ganzen Sachen. Also auch vielleicht nochmal interessant zur Geschichte des Internets. Genau, und jetzt ist so, Jule Lobo macht diesen Nachrichten-Podcast mit ihrem Mann und äußert sich aber auch zu verschiedenen Themen. Es geht bisher auch um Lifestyle, Essen, Muschelpasta. Das Reel, nach dem Reel, was ich dir gleich zeige, da geht es darum, dass sie eine leckere Muschelpasta gemacht hat. Aber wie gesagt, das ist ja toll, wenn man sich da breit fächert. Ich habe da wirklich, das soll jetzt gar nicht despektierlich sein, weil ich finde das ja toll, dass jemand da so einen Impuls gibt. Und sie hat auch drei Kinder und es geht dann auch viel um Kinder. Und jetzt gab es ein Reel, wo ich so ein bisschen aufgehorcht habe, wo es darum ging, wie sie ChatGPT ist so ein Language Model AI,
jetzt heißt das, glaube ich. Jetzt musst du nicht ChatGPT erklären, das kennt
genau,
jetzt jeder.
Das kennt jeder, genau. Es ist also, man gibt was ein und dann man spricht mit der Maschine. Und jetzt sagte sie, wie sie ChatGPT für ihre Kindererziehung benutzt. Das fand ich ganz interessant, weil da horchte ich auf als Kulturschaffender. Ich spiele das mal kurz vor, ja?
Ich nutze ChatGPT wirklich für alle Lebensbereiche, aber ich möchte euch in dem Video zeigen, wo ich es vor allem als Mama von drei kleinen Jungs, die Jungs sind jetzt 1, 2 und 3 Jahre alt, verwende, um mir den Alltag ein bisschen leichter zu machen. Hack 1 ist Vorlesen abends, wenn man die Kinder ins Bett bringt. Das hier ist die unglaubliche Geschichte der Riesenbirne, ein Vorleserabendbuch, das unsere Kinder lieben, aber es gibt einfach nur einen Teil von dieser Geschichte. Ich lasse mir von ChatGPT 2., 3., 10. Teile schreiben. Immer mal wieder, wenn die Kinder nicht Lust haben auf dieses Buch, sondern neue Teile, dann lasse ich ChatGPT neue Teile schreiben und ehrlich gesagt auch Bilder dazu illustrieren. Ein anderer Teil bei Vorlesen ist, dass ich die Kindernamen in Geschichten einbauen lasse. Das heißt, ich sage ChatGPT, wie unsere Kinder heißen, für was die sich interessieren. Und dann schlägt ChatGPT abends Vorlesegeschichten vor, die personalisiert sind auf die Bedürfnisse, vielleicht auch kleinen Problemchen. Wenn es gerade irgendwas gibt, was man in der Geschichte thematisieren kann, dann lasse ich das einfach ChatGPT in eine Geschichte verpacken und lese es abends vor, wenn sie einschlafen.
Ja, also das fand ich einfach nur interessant. Ist ja offensichtlich, warum ich das interessant fand, weil da jemand sagt, okay, ich lasse ChatGPT Geschichten schreiben, die ich dann meinen Kindern vorlese. Habe ich erstmal aufgehorcht. Sag doch du bitte jetzt mal. Du hast ja auch schon öfter mal Geschichten vorgelesen.
Ich finde, das passt jetzt nicht auf den ersten Blick, auf das erste Hören in unserem Metier, aber irgendwie dann doch, weil in dem Fall geht es ja um Vermittlung. Und da machen wir uns ja nun doch immer wieder mal Gedanken drüber, wie wir eigentlich Inhalte motivierend vermitteln. Da fand ich es interessant, beziehungsweise ich musste mich auch ein bisschen wundern, weil ja Jule Lobo jetzt irgendwie auch zuletzt eigentlich vorhatte, bei einem Kulturmagazin mitzumachen und so.
Da geht es um Titel-Thesen-Temperamente.
Titel-Thesen-Temperamente. Und dass dann von so jemandem der Ratschlag kommt, dass man halt ja nicht Autoreninhalte, sondern KI-generierte Inhalte als gleichberechtigt daneben stellen kann, habe ich erst aufgehorcht. Wunderte mich so ein bisschen, wenn man eigentlich den Anspruch hat, über Kulturinhalte zu reden. Und darum geht's ja bei TTT. So, ne? Und sich da als Instanz zu profilieren. Ja. So, ich fange gleich mal mit der Kritik an. Ne? Ich würde sagen, wenn man es so macht, kann man natürlich machen. Das Erste, was einem auffallen wird, ist, Geschichten sind nicht gut. Also ich habe das auch schon mal gemacht und auch mit meinen Kindern ausprobiert und wir sind relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, das macht keinen Spaß.
Hast du das denn transparent gemacht vor deinen Kindern?
Ja, ja. Okay. Also die haben es auch selber ausprobiert, die sind ja älter.
Ja, so, ja, deswegen, ne? Genau, weil die sind 1, 2, 3, sagt Jule Lobo.
Ja, ja, genau. Andererseits ist es natürlich so, ja, ich bin großer Fan von Kinderliteratur, auch von Kinderliteratur für ganz Kleine so. Und es ist ja nun so, dass das nur Spaß bringt, wenn es dir selber Spaß bringt. Und das gilt auch für wirklich die kleinsten Kinderbücher schon. Also die Illustrationen oder so sind es dann vielleicht eher, die einen ansprechen und so. Aber die Vermittlung funktioniert ja nur, wenn derjenige, der halt transportiert und diese Inhalte vorträgt, auch wirklich Spaß dabei hat. Ja. Deswegen, das fällt schon mal so ein bisschen flach. So, dann wird die Arbeit der Autoren nicht so richtig ernst genommen. So, das fällt so wieder ein bisschen in das Erste, was ich gerade gesagt habe. Also, dass man halt so sagt, so ja, das ist nicht so wichtig, was der Autor sich da gedacht hat. Das kann auch einfach von der KI weitergeschrieben werden. Da würde ich sagen, damit vermittelst du den Kindern genau das schon mal. Das ist diesen Zusammenhang zwischen individuellen Inhalten, also Leute, die sich etwas ausdenken, und dem kulturellen Endprodukt ist da nicht mehr gegeben. So. Ja. Und das ist schon wichtig, so ein Identifikationsvermögen und Empathie, die man vielleicht auch den Autoren gegenüber erfährt, das fällt alles flach. Also die Frage, wer hat den Text geschrieben und warum, das kann für Leser, ob nun Kind oder Erwachsene, sehr wichtig sein, um zu erlernen, dass da schon ein Zusammenhang zwischen Realität und Ausdruck besteht. Also bestes Beispiel, Astrid Lindgren, Verhältnis zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlichen Zwängen oder so wird in Pippi und Ronja oder Carlsson irgendwie deutlich oder... Aber auch so Erfahrungen zum Alkoholismus, das behandelt sie dann in Michel oder Madita, was ja auch irgendwie Selbstbestimmung ist. Gesellschaftliche Fragen wie Arm und Reich werden dann in Mio oder Madita auch besprochen. Und biografische Aufarbeitung, Bullabü, Michel, das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Bullabü ist auch extrem langweilig, ist aber ein sehr gutes Vorlesebuch, was einen nicht langweilt. Also es spielt ganz hervorragend damit, dass halt eigentlich nichts passiert, aber durch den Ausdruck alle eigentlich daran Spaß haben, an dieser Welt teilzunehmen. Alles Dinge, die ich mit den Inhalten bei KI bisher nicht entdecken konnte. So, und diese Ebene, dass halt es durchaus Motivation schaffen kann, wenn du halt diese Verbindung mitbekommst von, das ist ein Mensch, der hat das und das geschrieben aus den und den Gründen. Selbst wenn du die Gründe nicht kennst, so ist es trotzdem ja immer so, dass der Autor draufsteht. Meistens kannst du dir den Autorennamen auch relativ schnell merken von Büchern, die dir gefallen. Es geht Kindern genauso wie Erwachsenen. Das ist ja eine Grundkompetenz, um selber zu erlernen, dass man sich selber Dinge ausdenken kann, die dann entstehen und die dann da sind. Wenn du jetzt sagst, nee, das lasse ich die KI machen, dann fällt ja genau dieser Aspekt flach. Dadurch wird schon mal das nicht klar, dass das etwas sein könnte, was du selber auch tun könntest. So. Und ich muss sagen, dass das bei Kinderbuchliteratur wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Also wenn du deinen Kindern vorliest, das sagt nicht ich, das sagen sämtliche Studien, lernen die relativ schnell, ah geil, ich kann ja was machen. Mhm. So. Ich kann ja meine Zeit füllen mit Dingen, die ich herstellen kann, einfach aus mir selbst heraus.
Ja.
So, und wenn du unbedingt individualisierte Geschichten brauchst, ja, also weil du dieses Birnenbuch irgendwie unbedingt noch weitererzählen möchtest, dann denkst du dir doch einfach selber aus. Dann würden die Kids ja auch gleich mitbekommen, dass man selbst Dinge, Geschichten kreieren kann, ohne dass man irgendwas Externes dazu braucht. Also ChatGPT oder die KI wird so als Ideengeber erlernt, was sie ja faktisch nicht ist. Also sie wurde ja auch gespeist durch persönliche Ideen von Menschen, von menschlichen Ideen gefüttert quasi. Und das ist etwas, was dann nicht gekennzeichnet wird. Und ich glaube wirklich, dass, also bisher würde ich sagen, auch bei dem aktuellen Stand, alles, was wir zu Erziehung und Vermittlung irgendwie wissen, ist das keine gute Idee.
Also genau, du streifst jetzt so mehrere Punkte. Lass uns mal gucken, ob wir das so ein bisschen aufdröseln, weil da hast du jetzt, finde ich, ein paar ganz gute Stichworte geliefert oder sehr gute, um da mal so ein bisschen abzuklopfen, was da jetzt eigentlich passiert ist und was eigentlich diese Verstörung ist, die wir da beide spüren. Und ich glaube, an erster Stelle steht für mich persönlich, das ist natürlich auch was durch meine eigenen Ängste gespeist ist, aber ich habe eigentlich ein sehr dystopisches Gefühl bekommen, weil ich dachte, interessant, ich war in dem Moment zum ersten Mal konfrontiert mit jemand, der sagt, für mich sind KI-generierte Kulturprodukte gleichwertig mit von Menschen erzeugten.
Genau.
Also, und das finde ich erstmal einen ganz wichtigen Grundaspekt. Ich war irgendwie auch überrascht, dass es jetzt die Kinderliteratur ist. Ich meine, vielleicht ist das auch naheliegend, weiß ich nicht, weil jetzt gerade brandaktuell, also Juli 2025, gab es zum Beispiel gerade, hast du das mitbekommen, so eine Debatte über eine Band, die sehr, sehr viele Klicks und Follower hat bei Spotify. Die nennt sich, glaube ich, The Velvet Sundown.
Ja, ja, genau.
Und die machen Musik, die klingt nicht so wie Velvet Underground, die klingt eher so ein bisschen wie so die Balladen von Led Zeppelin, das, was ich gehört habe, ähnelt eher so ein bisschen sowas wie, wie heißt das, Stairway to Heaven oder sowas. Es ist aber irgendwie, wenn man es hört und so ein bisschen, das glaube ich nicht nur so nebenbei hört, muss man schon sagen, das ist qualitativ, steht deutlich zurück hinter Led Zeppelin oder sowas. Ist aber so, da gibt's auch Fotos von der Band und Cover und die Titel und so. Sie geben so eine Anmutung von 60s, 70s Rock. Genau, aber es ist irgendwie nicht so richtig ernst zu nehmen, finde ich. Ich finde, wenn man es hört, habe ich nicht das Gefühl, oh Gott, jetzt ist das Ende der selbstgemachten Musik erreicht. Ab jetzt kann die KI super Musik machen. Sondern es ist irgendwie immer noch klar, das ist nicht ganz gleichwertig. Es wirkt immer noch wie ein Witz auf mich, wie ein Gimmick. Ja. Und so empfinde ich auch KI in Kultur momentan insgesamt. Es gibt Zuno, glaube ich, das ist dieses Programm, wo man so ein Lied prompten kann. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Damit habe ich auch schon rumgespielt oder erlebt, wie andere Leute damit rumspielen. Da kann man irgendwie entweder selber einen Text eingeben oder sagen, schreib mir ein lustiges Lied übers Abwaschen im Stile eines Schlagers. Und dann bekommt man irgendwas, wo man so sich wundert. Ach, haha, witzig, das, was da rauskommt, hat dann auch so ein bisschen Spaß dran. Manche Musik funktioniert besser, manche schlechter. Aber es ist irgendwie noch nicht so, dass ich das Gefühl habe, das ist irgendwie was Ernstes. Was jetzt Jule Lobo macht, ist irgendwie für mich ein neues Level, weil sie quasi sagt, es ist für mich eigentlich, ich weiß nicht, ob sie es wirklich so meint, aber es kommt so rüber, wie es ist jetzt für mich gleichwertig, ob ich ihr die Geschichte vom Superkürbis oder die Birne vorlese, den Kindern, oder eine gepromptete Geschichte. Und da wird's ja interessant. Wenn jetzt quasi über diesen Weg der Kinderliteratur eine Kultur sagt, okay, ich nehme jetzt diese gepromptete Kinderliteratur als gleichwertig an. Also ist erstmal irgendwie eine Erschütterung, empfinde ich so. Also ich mache jetzt mal Feel the News-mäßig, weil wie ich das fühle.
Ich empfinde da erstmal Mitleid. Also ich denke so, ja, mach doch. Aber für deine Kinder wird das nicht von Vorteil sein. Weil ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, dass es essentiell wichtig ist, dass von früh an Kinder lernen, oh, Leute erleben etwas, daraus ergibt sich ein Kulturprodukt, das können sie durch ihre Erlebnisse gespeist halt selbstständig herstellen. So, es tut mir dann wahnsinnig leid, wenn man dann halt die Ergebnisse von KI daneben stellt. Ja. So, es tut mir einfach für die Kinder irgendwie leid.
Ja, genau. Also, aber das ist jetzt könnte man dir auch vorwerfen, du bist einfach ein ewig Gestriger und musst dich auch mit dem technischen Fortschritt auseinandersetzen. Weil Jule Lobo, was ich auch cool finde, die stellt sich dann auch in den Kommentarspalten den Vorwürfen. Dann heißt es hier von einem User, ich beobachte mit Sorge, wie häufig inzwischen KI-Tools wie ChatGPT genutzt werden, um Kinderbücher zu schreiben oder zu illustrieren. Was für manche wie eine praktische Spielerei wirkt, hat Auswirkungen auf reale Berufe. Autorinnen und IllustratorInnen arbeiten eh schon unter schwierigen Bedingungen, werden vor allem schlecht bezahlt, gerade im Kinderbuchbereich. Kreative Arbeit braucht Zeit und Können und verdient Wertschätzung und faire Bezahlung. Wenn KI-Content zunehmend an ihre Stelle tritt, wird es für viele immer schwieriger, sich diesem Berufsfeld zu halten. Okay, das ist jetzt die ökonomische Kritik.
Genau. Okay, da war ich jetzt noch gar nicht.
Nee, aber da war ich auch noch nicht. Genau, nur ihre Replik darauf ist so ein bisschen allgemeiner. Ich finde, das ist jetzt anschlüssig für das, was wir besprechen. Jule Lobo schreibt, klingt für mich ein bisschen nach, Anführungszeichen, die Glühbirne wurde erfunden, aber alle sollen weiter Kerzen benutzen, damit KerzenmacherInnen nicht ihren Job verlieren.
Oh, da war sie aber angefressen.
So funktioniert Fortschritt nicht. Dass man jetzt quasi sagt, ja, Dann hast du vielleicht den Schuss nicht gehört. Vielleicht ist das jetzt bei dir auch so eine Sentimentalität, dass du sagst, oh, früher war alles besser, da haben Menschen doch selber Kinderbücher geschrieben. Dabei ist das was ganz Funktionales und das ist doch genauso toll.
Also erstmal rede ich über die Qualität. Erstmal rede ich über die Qualität, ne? Ja. Also die Qualität und das in Bezug auf die literarische Qualität, die lässt wirklich schwer zu wünschen übrig. Noch, ich kann mir vorstellen, dass sie besser wird, so, ne? Das kann ja gut sein. Aber noch ist es so, dass diese Geschichten, die man da promptet, eigentlich keine Pointen und keine Überraschungen bieten. So, das ist für den Erwachsenen wahnsinnig langweilig vorzulesen.
Ja.
Hat so ein bisschen was von dem Vorlesen von Conny.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du die Kinderbücher von Conny kennst.
Natürlich.
Die immer nach dem gleichen Prinzip, Conny in der Dusche, Conny auf dem Spielplatz, Conny im Kindergarten und so.
Ja.
Und immer das gleiche familiäre Prinzip, was da irgendwie durchgedröselt wird. Und es ist immer gleich. Der Vorteil von Conny wiederum ist, du kannst dich wahnsinnig gut drüber aufregen. Und das ist auch etwas, was für die Kinder toll ist.
Ja.
So, das nehmen die auch mit ihr ganzes Leben lang. Selbst wenn sie es früher irgendwann mal geil fanden, immer wieder Conny zu lesen, wissen sie, was das emotional bei mir hervorgebracht hat.
Ja.
Und das ist ja das Ding, das funktioniert mit KI ja auch nicht. Ich werde mich ja nicht über einen schlechten Prompt aufregen können, so. Oder das Ergebnis eines guten Prompts oder was weiß ich. Das funktioniert ja nicht. Also diese ganze emotionale Ebene, die finde ich für die Herstellung von Kulturprodukten wahnsinnig wichtig ist. Und die persönliche und die persönlichen Erfahrungen, die man entweder beim Lesen hat oder der Autor durch biografische Erlebnisse hat oder was auch immer. All das wird so getan, als wäre das jetzt ewig gestrig und nicht mehr so wichtig.
Ja.
Also das ist ja Quatsch.
Also das ist auch meine Erfahrung, klar.
Ja.
Ich habe auch schon mal Sachen gepromptet und interessant ist, wie gut ChatGPT mit Reimen funktioniert und sowas, ne? Also und wenn man sagt, schreib mir ein Gedicht im Stile von Goethe, schreib mir eine Geschichte im Stile von Kafka, dass wenn man diese Kulturgüter kennt, schon die Ähnlichkeiten dann wahrnimmt. Ich glaube, wir sind uns beide jetzt einig, dass wir trotzdem das, was jetzt gerade so an Text ausgespuckt wird, über Musik müssen wir gar nicht reden, von ChatGPT wahnsinnig generisch wirkt. Und man auch das Gefühl hat, es sind da ja so Fragmente, die etwas lieblos aneinander gereiht werden. Und es hat nicht die Schöpfungshöhe, um den Begriff hier mal einzufügen, von echten Geschichten. Aber es könnte sich ja ändern, weiß ich nicht. Vielleicht sind ja in ein paar Jahren die Geschichten von ChatGPT, also wenn es quasi so einen literarischen Turing-Test gäbe, wären dann vielleicht nicht mehr zu unterscheiden, das weiß ich nicht. Aber es ist ja erstmal überhaupt krass, dass sich in einer Kultur etablieren könnte. Wir sehen diese Sachen als gleichwertig.
Ja, ja. Frau Lobo scheint schon so weit zu sein und sieht das halt wie, genau. Also
ja, sie hat ja auch gute Argumente.
Und wir hatten ja, ich weiß, es gab in der Kunst ja immer wieder solche Debatten, als der Sampler kam und so. Jetzt ist es aber vorbei mit Selbstüben und so. Jetzt kannst du einfach auf den Sampler drücken und solche Sachen.
Genau. Begleitautomatik an der Orgel.
Ja, ja. So.
Wird das Orchester ersetzt. Die Drum Machine.
Ja, das können wir gleich auch nochmal alles besprechen. Mhm. Genau, das erinnert an solche Diskurse.
Richtig,
und da muss man natürlich, du hast recht, auch so ein bisschen aufpassen, so, dass man nicht verfällt in so einen, früher war alles besser. So.
Ja.
Wie gesagt, würde ich auch nicht so sehen und ich finde auch die KI super. Also ich habe sie heute schon mehrfach benutzt für Sachen, die ich wissen will. Gerade wenn du ja die ganze Zeit mit so einem Ding zu tun hast, mit so einem Rechner und so.
Ja.
Irgendwie irgendwelche Routings oder so nicht checkst oder solche Sachen. KI ist einfach super.
Ja.
Also auch fürs Lernen meiner Kinder, also wirklich ganz toll. Wirklich, das ist wirklich, wo ich denke so, ey, das hätte ich auch früher gerne gehabt. So jemand, der mir das nochmal kurz erklärt. So,
richtig,
wenn ich irgendwas nicht verstanden
habe. Also wir benutzen auch, wir sind jetzt beide auch keine Person, die keine KI benutzen würden. Also ob jetzt als intelligenter Taschenrechner, als Suchmaschine, als Stichwortgeber, als Übersetzer, keine Ahnung. Es gibt da ja viele Einsatzmöglichkeiten, wo KI sehr gut funktioniert.
Sicher. Und trotzdem würden wir beide ja Vermittlung von Kreativität als hohes Gut ausschreiben, oder?
Ja.
Also es geht um die Vermittlung und deine Kinder sollten ja optimalerweise lernen, selber ihren Kopf zu benutzen. So. Also würde ich sagen, da wollen wir jetzt nicht von abkommen, nur weil es eine KI gibt, ne?
Genau.
Und KI kennzeichnet eigentlich keinerlei Zusammenhang zwischen Individuum und Inhalt, obwohl er durch das Training der KI eigentlich ja besteht. Es wird aber nicht gekennzeichnet.
Was heißt kennzeichnen?
Naja, die KI kann ja nur Geschichten schreiben. Und da sind wir wieder bei diesem ökonomischen Einwand aufgrund der Tatsache, dass es gespeist wurde mit wahnsinnig vielen Geschichten, die schon geschrieben wurden, oder?
Ja, aber verstehe nicht ganz, was heißt die Kennzeichnung? Also,
es wird nicht gekennzeichnet, dass auch da, obwohl die KI ja auch nur bestehen kann oder diese Geschichten nur bestehen können, weil andere Leute schon ihre kreativen Inhalte dort zur Verfügung gestellt haben. Also die geistige Leistung ist vollbracht, dann wird sie irgendwie zusammengemischt. so, ja, oder verarbeitet, aber sie ist ja vollbracht, sie wird aber nicht gekennzeichnet als solche, sondern wir nehmen es so wahr, als hätte die KI das dann gemacht. So.
Ach so.
Das ist ein großer Unterschied einfach nur zu dem Autorennamen, der auf jedem Kinderbuch steht.
Ja.
So, wo du gleich weißt, so, ah, das ist der Mensch, könnte ich sein. So.
Ja. Ja.
Also ich finde, diese Kennzeichnung ist wichtig, um zu verstehen, ich kann etwas kreieren,
ja,
was ohne äußere technische Hilfsmittel in meinem Kopf entsteht. Und wenn das nicht vermittelt wird, lass mich diesen Punkt nochmal zu Ende bringen. Wenn das nicht vermittelt wird, dann werden so Grundkompetenzen ausgelassen. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass man Hilfsmittel generell nicht als kreative Hilfe benutzen dürfte, so KI, also das finde ich sollte zulässig sein. Aber wenn du jetzt deinen Kindern nun vermittelst, dass derartige Inhalte, Autorentexte und KI-Texte alle gleichberechtigt nebeneinander stehen,
ja,
dann ist das so ein bisschen so, als würdest du alteriert lernen müssen, bevor du weißt, wo das C ist, um jetzt mal die Brücke zum Jazz zu schlagen. So. Ich finde, das ist eine Grundkompetenz, dieses, ah, ich selber kann etwas,
ja,
die von früh auf vermittelt werden sollte und nicht, ich selber kann irgendwo hingehen und mir was machen lassen, was du jetzt gerne hättest.
Ja, wobei, also da würde man ja als Argument gegen setzen, durch technischen Fortschritt kannst du ganz viele Kulturtechniken eh nicht mehr. Du hättest wahrscheinlich Probleme damit, deine Wäsche ohne Waschmaschine zu waschen.
Ja.
Du kannst auch wahrscheinlich keinen Acker bestellen. Selbst wenn du vielleicht vor 50 Jahren noch dein Auto hättest selber reparieren können, würdest du das heute mit der ganzen Elektronik, Mechatronik nicht mehr können.
Ja.
Leute können teilweise, also ist ganz interessant, dass es eine komplette Generation gibt, die mittlerweile eigentlich Schwierigkeiten hat, mit analogen Karten zu navigieren. Was ich damit sagen will, also der Verfall von Kulturtechniken ist eingepreist in technischen Fortschritt.
Ja, das ist aber ja jetzt keine Kulturtechnik, dass man nachfolgende Generationen dazu erziehen will, einfach nur ihren Kopf zu benutzen.
Genau, ja, also das ist ja das Interessante, dass durch diese Automatisierung, und das ist ein Gedanke, den ich vor ein paar Jahren mal hatte, als das losging mit KI, da gab es ja schon so Debatten, auch so in so Tech-Kreisen, auch viel so von diesen ganzen Google-Konzernen und so, dass man gesagt hat, ich glaube so als so Tesla das selbstfahrende Auto ankündige, dass man gesagt hat, oh Gott, die Automatisierung, da werden bald diese ganzen Niedriglohnberufe werden verschwinden, weil das Paket wird mit der Drohne ausgeliefert, der LKW fährt von selbst. Das heißt, eigentlich waren diese Niedriglohnjobs in Gefahr.
Ja.
Was ich jetzt auf der Straße beobachte, ist eigentlich, dass hier ein Lieferando, Uber Eats und wie das alles heißt, Fahrrad nach dem anderen rumfährt. Also dieser ganze Dienstleistungssektor und DHL und so, nach wie vor wird von Menschen ausgeführt. Nur es geht irgendwie den Kreativen und Publizisten an Kragen. Also im Bereich Design, Grafikdesign hat man es ja schon länger. Und auch im Journalismus und so. Interessanterweise ist durch diese KI sind dann ja eher so Kopfberufe plötzlich in Gefahr. Das ist eine Entwicklung, die habe ich jetzt auch so nicht kommen sehen.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja. Aber ja, ich will dir gar nicht, also für mich ist es auch erstmal total irritierend zu sagen, Kreativität kommt jetzt aus der Dose.
Ja.
Aber sie hat ja ein gutes Argument auf ihrer Seite vermeintlich, dass sie sagt, ja, es gibt zum Beispiel für bestimmte Probleme, die meine Kinder haben in der Schule, ich weiß nicht, ob sie das in ihrem Reel sagt oder in Kommentaren, dass sie sagt, es gibt Stress in der Schule, jetzt kann ich eine individualisierte Geschichte schreiben lassen oder eine Fortsetzung für ein Buch, was es nicht gibt.
Ja.
Also das schließt sich ja zum Beispiel auch an so Repräsentationsdebatten. Also wenn man zum Beispiel vor vielen Jahren gesagt hat, es gibt für Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder mit Behinderungen gibt es nicht adäquat Literatur. Und dann gab es ja zum Beispiel auch so einen Hype in der Kinderliteratur, dass sehr viel so über marginalisierte Gruppen oder sowas Bücher entstanden, ne?
Ja.
Das ist ja so ein bisschen jetzt auch das Argument, dass man so sagt, jetzt es gibt zum Beispiel eine Notwendigkeit, dass meine Kinder oder den Wunsch von ihr individualisierte Geschichten bekommen und die können sie jetzt darüber bekommen. Ist das nicht toll? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Vorstellung von dieser Musikdebatte, dass man sagt, ja, ich möchte eine bestimmte Musik hören, die gibt's aber nicht. Die kann ich mir jetzt prompten lassen.
Ich weiß nicht, ob das geht.
Nee, noch Musik geht es nicht.
Nein, aber ich meine, ich möchte eine bestimmte Musik hören, die gibt es aber nicht. Was soll denn was anderes gepromptet werden als Musik, die es eigentlich schon gibt?
Ja, ja, klar. Nein, natürlich. Ja. Also die Musik bleibt Musik. Aber es ist ja zum Beispiel, als ich ein Kind war, war ich großer Fan von Star Wars. Es gab aber erst 3 Star Wars Filme und dann kam irgendwann Episode 1 raus. Wenn ich jetzt als Kind diese Möglichkeit gehabt hätte, dass man sagt, ich kann mir jetzt einfach von der Maschine einen neuen Star Wars prompten lassen.
Ja.
Das wäre ja schon toll gewesen wahrscheinlich, vermeintlich.
Ja, wäre schon gut gewesen.
Also ich will nur sagen, also ich möchte jetzt gar nicht so mit dem Finger auf diese Leute zeigen und sagen, ihr Schweine, wie könnt ihr nur jetzt quasi das Auratische des Autorenwerkes zerstören in eurer Gier nach neuen Sachen, sondern ich glaube, das ist urmenschlich. Es gibt ja auch schon länger so Ideen, so individualisierte Kunst zu haben. Das hat ja nie so richtig funktioniert, aber ich kann mich auch erinnern, dass immer mal so Thema war, dass irgendwie Leute gesagt haben, ich schreibe euch ein Lied für eure Hochzeit oder sowas. Dass das sowas ist, was so angeboten wurde.
Ja, richtig, ja, stimmt.
Also, dass man so, also es scheint da so ein Verlangen nachzugeben.
Ja.
Oder ich glaube, Bodo Wartke hatte mal auf seiner Homepage den Liebesliedgenerator. Also vor 20 Jahren oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert hat, aber da konnte man irgendwie sich dann selber ein Liebeslied machen. Also das ist ja schon immer so eine Idee, dass man sagt, etwas, was aus einer ganz anderen Zeit kommt, nämlich eigentlich aus der Zeit, wo Kunst ein Privileg des Adels war, dass der englische König sagen konnte zu Händel, schreibe mir eine Feuerwerksmusik für meine Party.
Ja.
Oder die Goldberg-Variation als Einschlafhilfe, was ist der Fürst von Köthen, glaube ich, oder so, ich weiß nicht genau, das, was Bach komponiert hat.
Ja.
Und das, oh, jetzt klingelt natürlich, das ist, wird der DHL-Bote sein. Genau, es kam keine Drohne, sondern ein physischer DHL-Bote für die Nachbarn. Wo war ich bei der Individualisierung? Also das scheint ja irgendwas anzutriggern.
Genau, also man muss ja auch erstmal auf den Gedanken kommen,
ja,
dass man Werk und Autor trennen kann durch die KI. Also für mich gehört das ja immer noch irgendwie auch zusammen. Also,
ja, weil du also selber natürlich Autor bist, also von, aber klar.
Weil das Nachdenken über kulturelle Werk, über Inhalte total verbunden ist mit, das meinte ich ja eben schon, mit welcher Name steht da auf dem Buch? Du hast gerade eben von Händel berichtet und so, warum ist der überhaupt nach England? Solche Fragen kommen doch sofort auf so. Also
klar.
Wurde der da bezahlt oder wo hat er denn da gewohnt?
Ja.
Was für eine unglaubliche Langeweile muss eigentlich Mark Twain empfunden haben, um Tom Sawyer zu schreiben? Also weil das ja die ganze Zeit dort beschrieben wird, so, also wirklich sehr, sehr genau diese Gefühlsbeschreibung von Langeweile und,
ja,
und welche Ideen daraus resultieren, auch spannend, weil aufgrund dieser Langeweile denken sich die ganze Zeit ja einen Scheiß aus bis hin zum Fingieren ihres eigenen Todes. Also nur einfach, um unterhalten zu sein in diesem wahnsinnig langweiligen Nest St. Petersburg.
Ja.
So, und das passt eigentlich auch ganz gut jetzt
ja
zu unserem Thema, weil man sagt ja immer so, Langeweile eigentlich eine gute Grundlage ist für kreative Inhalte und so.
Ja.
Und man fragt sich diese Fragen, auch wenn du das Buch liest, so, all das fällt flach und ich denke immer so, ja, dann ist das denn überhaupt noch Kunst? Also beziehungsweise hat das überhaupt einen Mehrwert, wenn man es davon trennt? Weil gerade in der Vermittlung das doch klar sein sollte, die Dinge, die du erlebst, kannst du verarbeiten, auf welche Art und Weise auch immer. So, es muss ja noch nicht mal jetzt groß kreativ sein oder so. Aber du bist in der Lage, darüber nachzudenken, zu reflektieren, was passiert ist. So, ob daraus ein Kulturprodukt entsteht oder nicht, ist erstmal egal. Aber das muss doch klar sein, dass das halt möglich ist. Also diese ganze individualistische Herangehensweise oder Selbstreflexion, so, die, glaube ich, wir reden ja auch viel über Therapie heutzutage und so. Also weil das ja offensichtlich generell irgendwie vielleicht auch ein Thema ist, was so ein bisschen verlernt wird, dass alle Leute glauben, sie müssen ganz viel Therapie machen. So, aber ich finde schon, dass Kunst dabei helfen kann, einzusehen, dass es da eine Möglichkeit gibt, zu reflektieren. Was hat das, was ich erlebe, für eine Bedeutung und welche Auswirkungen hat das auf mich selbst? Und das lehrt uns Kunst.
Ja.
Und das lehrt uns nicht die KI.
Du hast so ein bisschen zwei Punkte für mich. Einmal ist so dieser pädagogische Ansatz, also für Kinder, aber natürlich auch für Erwachsene. Wenn ich lerne, die KI kann mir ein Bild malen oder die KI kann mir eine Geschichte malen, wachse ich damit auf, dass Menschen nicht Geschichten schreiben, sondern KIs Geschichten schreiben. Ne?
Ja.
Das ist das eine. Und für viele Erwachsene ist der Zug ja auch abgefahren schon, weil ich kann nicht auf dem Level malen und werde es auch nicht mehr lernen, wahrscheinlich, wie das eine KI kann. Jetzt gehst du ja immer wieder auf diesen Punkt, Menschen schreiben Geschichten. Jetzt würde ich da mal ein Für- und Widerargument geben. Nämlich das Widerargument ist, das ist natürlich auf eine Art auch ein bürgerliches, okay, gut, das klingt sehr marxistisch, aber quasi in, also etwas moderneres Kulturverständnis, was war so den Künstler in den Mittelpunkt zieht, weil wir natürlich aus so vorindustriellen oder vorbürgerlichen Zeiten, natürlich hatten wir die Kunst im Adel und im Klerus, so in der Kirche, aber wir hatten natürlich auch Volkslieder, Volksmärchen, Sagen und selbst die Bibel als bei uns in unseren Kulturkreisen sehr wichtiger Text für Geschichten. Das sind eigentlich nicht unbedingt individuelle Geschichten, sondern universale Geschichten. Sondern ja. Auch da war natürlich irgendwie klar, wenn ich jetzt die tausendste Version von Hänsel und Gretel erzähle oder sowas, ist, da geht's nicht um den Autor, sondern da geht's eigentlich um universelle Geschichten, die irgendwie weitergegeben werden und Volkslieder, die gesungen werden. Und wir kennen die Autoren nicht oder können die heute vielleicht datieren über irgendwelche Quellen, die wir haben, aber es war den Leuten wahrscheinlich nicht bewusst. Trotzdem ist natürlich der Riesenunterschied, dass das Menschen gemacht haben und nicht Maschinen, also nicht Maschinen geremixt haben aus dem, was eingespeist ist.
Ja, und oft ist es dann ja doch auch Grundlage, diese Geschichten, sowohl aus der Bibel als auch die von Brüder Grimm, für dann doch recht individuell gestaltete Kulturprodukte, oder?
Mhm. Aber die Brüder Grimm sind ja gerade ein Beispiel für einfach zwei Herren, die eine Sammlung gemacht haben.
Ich weiß, aber trotzdem ist es ja auch, wenn sie immer und immer wieder erzählt werden, dann Grundlage für dann immer wieder dann doch einen sehr individualistischen Ansatz, diese Geschichten zu erzählen.
Ja, ja, also Walt Disneys Schneewittchen ist natürlich eine Autoreninterpretation davon.
Ja, genau.
Völlig richtig. Und dann ist ja auch, finde ich, interessant, so ein bisschen das, was natürlich durch so eine KI-Geschichte verloren geht, ist ja, dass diese... Also und da sprechen wir ja öfter mal so im Nebensatz über diese zunehmende Vereinsamung, Individualisierung der Gesellschaft, auch in der Kunst. Man macht alles alleine mit dem Computer, alleine mit der KI. Natürlich sind so bestimmte Geschichten, du sprichst ja jetzt von Tom Sawyer, Astrid Lindgren, das sind ja Werke, die ein kollektives Bewusstsein schaffen und auch zum Beispiel kulturelle Referenzen sind.
Ja.
Und das ist ja zum Beispiel auch total interessant, die Vorstellung, wenn jetzt ein Kind aufwächst mit individualisierten Geschichten, du spielst ja nicht mit deinen Kindern zusammen dann deinen Prompt nach. Also während wir Pippi Langstrumpf gespielt haben oder Ronja Räubertochter oder Brüder Löwenherz, das werden natürlich Kinder, die jetzt, also jetzt mal dystopisch ausschließlich von KIs bespaßt werden, nicht mehr machen können.
Genau, und da fällt ja eine ganze Kommunikationsebene komplett flach, also diese Referenzierung, auch um neue Kultur zu schaffen und so, ist ja eigentlich wahnsinnig wichtig. Ich weiß noch, wir waren irgendwie bei so einem Comedy-Abend im Birdland irgendwann mal, weil kein Jazz lief.
Ja.
Und da war so einer, der halt, oder mehrere von den Leuten immer wieder so Harry-Potter-Referenzen hatte. Und ich bin ja eher Generation Zurück in die Zukunft. Das heißt so, wenn irgendjemand sagt, macht eine Mücke oder so, dann wissen Leute in meinem Alter sofort, niemand nennt mich eine feige Sau. Sie wissen sofort so, okay. Und da war es halt so, Dobby macht irgendwie
Keine Ahnung.
Genau. Und so. Aber halt alle wussten Bescheid. So. Ja. Und das ist ja etwas, worüber kommuniziert wird. Weil es halt auch natürlich eine Grundlage bietet und auch so ein Identifikationspotenzial.
Ja.
Und das fällt alles flach und das, ehrlich gesagt, da bin ich gestrig, also das kann ich nicht, da kann ich nichts Positives dran sehen.
Also ich will das vielleicht erstmal beschreiben, also auch das Für und Wider, also ich finde, weil ich glaube, immer wenn natürlich so eine neue Technologie reinschwappt, sind wir uns teilweise noch gar nicht so richtig bewusst, was das eigentlich machen wird mit uns. Und das ist einfach, das finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt. Also und es gibt natürlich so viel ältere, man spricht ja so von Tropen, also so bestimmten Erzählmustern oder so. Also, dass solche Sachen wie König Artus oder Odysseus oder Jesus am Kreuz, Hänsel und Gretel, das sind einfach bestimmte kulturelle Geschichten, die so natürlich auch immer wieder in neuen Formen uns prägen und unsere Kultur prägen. Und in der Neuzeit durch die Massenmedien ist es dann auch sowas wie Harry Potter oder Star Wars oder Zurück in die Zukunft oder der Zauberer von Oz, keine Ahnung. Und das wird natürlich interessant, was passiert. Also wenn jeder seine eigenen Filme guckt, seine eigenen Bücher liest und seine eigenen Lieder hört.
Ja, ich glaube, dass es eigentlich rückschrittlich ist in Bezug auf Kommunikation.
Ja, auf
Kommunikation. Also, ich glaube, ein Großteil der Kommunikation läuft doch genau darüber, über Erlebnisse, die man hat, weil man ähnliche Kulturprodukte konsumiert hat.
Ja.
Deswegen versteht man sich doch.
Ja, ja, also, klar. Also ist das vielleicht sogar zivilisationsfeindlich, um es mal überspitzt zu sagen, weil wir quasi das Einende der Kultur abschaffen.
Ein bisschen, ja.
Ja, also bisschen, könnte man ja sagen. Also wenn man sagt, man sagt ja auch immer, Kultur verbindet, here's the world, alle singen ein Lied zusammen. Und wenn jetzt quasi niemand mehr ein Lied zusammen singen kann, weil es gepromptet ist, ja.
Zum Glück gibt es das alles noch. Ne? Ja. Wir müssen jetzt nicht so tun, als hätte die KI schon übernommen. Ne? Ich war neulich, habe mir mit meinem Sohn Minecraft den Film angesehen und die Leute, die da drin sind, ich habe wirklich nichts gecheckt, so, ne? Aber die Leute haben sich weggeschmissen aufgrund dieser ganzen Referenzen aus dem Spiel und so. Und also man hat so gemerkt, so, okay, alles klar, das ist halt so, ja, das ist jetzt so deren Harry Potter vielleicht, so. Ja. Also jedes Detail war referenziert auf irgendwas und konnten das halt total abfeiern. Ja. Und ich war auch nur so, ja, okay, alles klar, ich bin einfach raus, ich check wirklich gar nichts. Aber offensichtlich, ja, ist das auch eine Ebene, die die Leute hier eint, so aufgrund der gleichen Kulturprodukte, dieses Spiel, das sie halt alle konsumiert haben, so. Und darüber findet eine unglaubliche Einigkeit statt in diesem Kinosaal. So,
ne? Ja.
Toll. Ich habe mich da nicht zugehörig gefühlt, aber ich habe es trotzdem genossen.
Irgendwie. Ja, das ist sicherlich auch bei Marvel so. Und also obwohl Marvel Comics viel älter sind als diese Filme, die jetzt so in den Nullern und Zehnern, vor allen Dingen Zehnern, glaube ich, sehr präsent waren. Harry Potter ist ein Beispiel, klar. Genau. Sowas fällt weg.
Ja.
Diesen pädagogischen Aspekt, also genau, sollen wir nochmal auf den ökonomischen Aspekt gehen? Der liegt auf der Hand. Also es
der
ist
liegt auf der Hand?
Es ist, genau, es ist natürlich klar. Also, und das merken alle Leute, die sich mit Design beschäftigen, merken das schon, dass man halt gerade in einem Bereich, wo das Budget nicht so hoch ist, dass man dann, was weiß ich, den Flyer für seine Party vielleicht von AI generieren lässt und nicht einen Grafikdesigner dafür anstellt. Klar. Und also Kinderbuch ist ja eh ein Bereich, der jetzt eher prekär ist.
Ja.
Es ist jetzt nicht irgendwie der Bereich, wo man so das meiste Geld verdient. Und klar, wenn da jetzt gepromptet wird, heißt das natürlich auch im Umkehrschluss, es wird weniger Kinderbücher geben. Aber trotzdem ist ja auch interessant, wir reden ja die ganze Zeit über Klassiker, über Astrid Lindgren und sowas, aber es gibt ja wahrscheinlich
jetzt, es gibt auch andere neue Sachen, da habe ich auch viel gelesen von, aber ich rede natürlich auch von den Klassikern, weil wir ja also ein großes Altersspektrum unter unserer Hörerschaft haben.
Ja, genau.
Und da habe ich das Gefühl, da kann doch jeder was anfangen. Das kennt doch irgendwie wirklich jeder über Altersgrenzen hinweg.
Genau.
Weiß doch jeder Bescheid, was Bullaby und Tom Sawyer.
Ja, genau. Also, und das ist, aber das ist eine Debatte. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass natürlich mit erhöhtem Konsum von AI-Inhalten das einfach schwierig wird für die Leute, die...
Ja, ist ja klar.
Genau, aber da kann man natürlich immer das Glühbirnen-Argument bringen.
Würde ich da auch gelten lassen. Also ich meine, was willst du machen? Also wenn jetzt halt irgendwie geile Cover gestaltet werden können mit der KI, wir werden da nicht hin zurückkommen und sagen so, ja, das dürfen wir jetzt nicht machen.
Genau.
So, also, das wird so nicht funktionieren. Ich finde, bei der Vermittlung, also von Kultur und so, da dürfen wir schon da anders drüber nachdenken, beziehungsweise vielleicht einfach auch wahrnehmen, dass eventuell der KI auch da eine große Grenze gesetzt ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass letztlich die Geschichten auch noch eine ganze Weile, vielleicht auch immer, abkacken werden. Also, und auch bei Musik.
Ja, genau. Also wir sind, und da möchte ich nochmal drauf zurück, das war jetzt für mich auch wirklich der Trigger, dass wir darüber mal reden, dieses Gleichsetzen.
Ja.
Ist vielleicht nicht so gemeint, aber ich verstehe es jetzt erstmal so. Guck mal, wie praktisch ein Kinderbuch geht, auch von KI, weil ich das sonst mit KI bisher nicht erlebe, in meinen Breitengraden zumindest. Sondern KI ist irgendwie eine Art Spielzeug.
Ja, und es gibt ja auch Musik, die dann halt fürs System wunderbar funktioniert. Wie gesagt, von dieser Band, von der du berichtet hast, die ja auf irgendwelchen Playlisten dann tatsächlich stattfindet.
Ja.
Du kannst tatsächlich diese Geschichten von GPT ausdrucken lassen und vorlesen.
Ja.
Und vielleicht bietet es auch einen Unterhaltungswert für die Kids. Das kann ja alles sein. Nur ich glaube, also dass diese Band funktioniert, auf Playlisten liegt ja an der Passivität. Aktive Hörer werden sich nicht dafür interessieren und Konzertgänger, glaube ich, auch schon mal gar nicht.
Nee.
So. Genau. Und bei den Geschichten ist eigentlich ähnlich. Also, wenn du Interesse hast an dem, was Geschichten eigentlich leisten sollte, und ich habe es jetzt zur Genüge referiert, wofür ich meine, dass es eigentlich wichtig ist, gerade bei der Kindererziehung, super Thema, dann kann das nicht in deinem Interesse sein, zu sagen, gleichberechtigt steht die generierte Geschichte.
Nein.
Also, und das ist, finde ich, was anderes als, so ein Ärger, dass wir echt richtig gute Plattencover mit KI herstellen können.
Ja.
So, das ist ökonomisches Ärgernis für die Leute, die das halt vorher händisch gemacht haben.
ich glaube,
das ist natürlich ärgerlich für einen ganzen Berufszweig.
Ja. Genau, ja, genau. Also jetzt diese ökonomische Kritik, das ist völlig klar und schließt sich an Copy Kills Music, Downloading Kills Music oder Kultur. Ja. Debatten von früher ist wahrscheinlich auch, ja, die Kultur wird irgendwo weiterleben, aber trotzdem sollte jedem natürlich bewusst sein, der Einsatz von diesen gespeisten KIs durch menschliche Inhalte sind schädlich für die Produzenten. Kann einem egal sein oder nicht, so, keine Ahnung. Spotify ist auch schädlich für die Produzenten auf eine Art so, also klar.
Ich wollte neulich ein Bild herstellen mit der KI, Konzertankündigungen, weil da wollte ich was Lustiges machen so, und da sollten so ganz viele Leute drauf sein und so, aus der Musikgeschichte.
Ja.
Und dann habe ich das so eingegeben, so ich mir das vorstelle und auch ein Foto eingegeben und so und alle Ergebnisse waren enttäuschend. Sah halt nach KI aus und war dann wirklich enttäuschend und ich habe da wirklich also sehr viel Zeit mit verbracht und am Ende haben wir uns dafür entschieden, das einem Menschen zu geben.
Ja.
Also, aber sicherlich wird sich da die Karriere auch noch verbessern. In der Hinsicht, da kann man wahrscheinlich noch einiges erwarten. So.
Was ich beobachte, ist, es gibt natürlich gerade so ein Spiel mit der Ästhetik von KI.
Ja.
Also, das fiel mir auch eigentlich so richtig jetzt erst auf, zum Beispiel mit diesem Ghibli-Trend.
Ja.
Das ist ja irgendwie, finde ich, auch wirklich zuckersüß, dass man irgendwie ein Foto als Ghibli umdeuten kann. Oder dann kamen diese Actionfiguren, dann hat jeder so eine Actionfigur gepostet. Ja, genau. Das finde ich irgendwie witzig. Da wird ja auch lustigerweise die KI wieder zum kollektiven Ding. Andererseits muss ich sagen, ich habe jetzt im Social Media, was ich eigentlich eh für Müll halte und mich da eigentlich für jede Sekunde, die ich das konsumiere, selber hasse für diese billige Zerstreuung. Ich merke bei mir zum Beispiel, ich blocke so Kanäle, die KI-Inhalte bieten. Also so irgendwelche so KI-generierten Reels, weil mich auch irgendwie das so, ich so einen leichten Ekel bekomme davor. Geht dir das auch so?
Vor KI?
Ja, vor dieser Ästhetik von so KI-Videos und so.
Ja.
Also ich meine, man kriegt manchmal so Videos, die Geschichte der irgendwelche so, keine Ahnung, was habe ich da gesehen, irgendwie wie Leute früher und heute aussahen oder sowas.
Ja.
Und das ist irgendwie immer, ich krieg da so ein, man spricht immer vom Uncanny Valley. Das ist so ein Begriff aus der Robotik, glaube ich. Also man sieht etwas und also wenn Sachen menschenfremd sind, aber so ein bisschen menschlich, was ich R2-D2 bei Star Wars oder Wall-E, dann findet man süß. Also quasi Maschinen oder so, die leicht menschliche Züge haben, findet man niedlich. Aber so zum Beispiel so animierte Menschen, wo man aber irgendwie merkt, da stimmt irgendwas nicht, da empfindet man eher so eine Fremdheit. Also das war zum Beispiel immer Thema, wenn so Computeranimation in Filmen vorkam oder sowas. Da sprechen wir vom Uncanny Valley. Also das, und das ist etwas, was ich auch bei so KI empfinde und deswegen immer so ein bisschen denke, nee, das ist irgendwie. Ja.
Aber das wird sich ja wahrscheinlich noch so dahingehend verändern, dass du das irgendwann wahrscheinlich wirklich gar nicht mehr merkst,
oder? Nein, nee, genau. Aber es ist ja
auch noch ist das irgendwie, habe ich das auch das Gefühl, oft irgendwie so identifizierbar.
Ja,
das
ist es auch.
Das wundert mich eigentlich. Ja, es wundert mich eigentlich. Ich hätte gedacht, dass das viel schneller geht, dass das nicht mehr so. Vielleicht ist es ja auch so, dass vieles nicht identifizierbar ist, aber ich habe immer das Gefühl, so meisten Sachen erkennt man ja immer noch so. Das
genau. Ist,
komisch aussieht.
Genau. Aber es ist all around, ne? Also man sieht diese Inhalte, Leute generieren da irgendwas. Und jetzt würde ich eigentlich mich nochmal gerne einmal der Frage stellen, ist das jetzt kreativ oder nicht?
Also in Bezug auf diese Debatten, die wir schon hatten in der Musikhistorie, der Sampler oder was?
Also was ich mich so ein bisschen frage, also natürlich ist eine Symphonie schreiben mit der eigenen Imagination am Flügel, mit eine Partitur schreiben, das von einem echten Orchester spielen lassen. Natürlich ist das von der Schöpfungshöhe oder der individuellen Leistung die höhere Kreativleistung. Aber jetzt ein Prompt eingeben, ich möchte gerne eine Symphonie zum Thema Regen in Hamburg, ist natürlich, irgendwie ist das auch Low-Level eine Kreativleistung.
Und am Ende ist es ja auch wirklich die Frage, es kann ja so generiert sein, dass wir nur das, also am Ende das Kulturprodukt irgendwie bewerten und nicht wissen, wer das eigentlich hergestellt
hat. Genau, das wäre der Turing-Test für Kultur quasi. Wann hört man es nicht mehr?
Genau.
Aber
also ich kann mir eine Welt vorstellen, in der das auch stattfinden wird.
Ja.
Und man eigentlich den Unterschied wahrscheinlich als jemand, der sich vielleicht jetzt nicht so gut auskennt mit klassischer Musik, dann irgendwie wahrscheinlich nicht unbedingt gleich hört.
Ja.
Aber die Frage ist, wie bewerten wir das? Also erkennen wir das als Kunst an oder was ist deine Frage? Und dann ist halt die Frage daran, wenn nicht, müssten wir dann nicht auch diesem ganzen Gesample die Kunst oder die Schöpfungshöhe aberkennen? Ist das die Frage? Oder also?
Nein, noch viel niedrigschwelliger. Diese Debatten, die wir führen, KI tötet Kreativität, die verstehe ich. Und die kann ich jetzt erstmal nachvollziehen, wenn ich, was weiß ich, selber diese Symphonie schreiben würde. Und die KI macht das auch, dass ich dann sagen würde, das ist ja gar nicht kreativ, das hat ja der Computer für dich gemacht. Ich frage mich jetzt nur, gibt es auch irgendwie eine Sichtweise auf KI, wo man sagt, irgendwie ist ja trotzdem, gibt es einen kreativen Umgang mit Prompten?
Ach so, ja. Dass man irgendwann sagt so, oh, gut gepromptet.
Ja, ja.
Anstatt gut gespielt oder so.
Ja, also das ist ja was, womit wir uns auseinandersetzen werden, dass die KI als Helfer in Kreativprozessen sicherlich noch viel präsenter wird.
Ja.
Also weil, und genau da ein bisschen aus der historischen Herleitung, wir sprechen ja an anderer Stelle zum Beispiel bei technologischem Fortschritt von, wenn wir zum Beispiel sagen, jeder kann jetzt zu Hause ein Musikstück produzieren, dann geht da ganz viel verloren natürlich an, was weiß ich, Kompetenz und diese Studios und so. Aber man könnte sagen, toll, das ist ja eine, Achtung, marxistischer Begriff, Demokratisierung der Produktionsmittel. Früher war das ein Privileg besonders wohlhabender Leute oder Gatekeeper, jetzt kann jeder was produzieren. Und dass man jetzt heute sagen kann, ist doch toll.
Jetzt kann jeder eine Symphonie schreiben.
Genau, jeder kann eine Symphonie prompten oder jeder kann ein Bild prompten. Und auch allein, dass ich mir ausdenke, die KI soll jetzt ein besonderes Bild, was du jetzt davor hattest, prompten. Ich will jetzt auch nicht so kulturpessimistisch sein, dass ich sage, nein, das hat mit Kreativität gar nichts zu tun. Das ist eine andere Form.
Also, erstmal möchte ich den Unterschied markieren. Also wenn wir jetzt so frühere technische Entwicklungen betrachten, also neu aufkommende Geräte wie ein Sampler oder eine 808 oder so, da gab es derartige Debatten ja auch schon, aber eigentlich sind ja die Kulturinhalte, die dann entstanden sind, die immer höchst individualisiert gewesen. Also ich meine, die Musik, die entstanden ist durch die 808, irgendwie Techno oder so, oder ich glaube in Indien ist zeitgleich auch eine Musik entstanden, die ähnlich klingt wie Techno, das ist ganz interessant. Dieses Buch von Tobi Müller, Play, Pause, Repeat, ist an dieser Stelle sehr zu empfehlen, der sich auf die Geschichte der Auswirkung von Geräten auf die Musikgeschichte die hat das Thema behandelt.
Ja.
Und jedenfalls dann beim Sampler haben wir da auch so, ne, also das, was ja letztlich passiert mit Ice Ice Baby, ist ja nicht eine Reproduktion des Liedes von Queen und Bowie. Ich habe gerade vergessen, wie es hieß.
Under Pressure.
Under Pressure, sondern es ist ja nun ein anderes Lied, was entsteht. So.
genau.
Es prägt ja eine ganz andere Art und Weise, überhaupt an Musik heranzugehen und Musik zu machen, die dann wieder individualistisch ist.
Genau.
Das ist ja nun was anderes, als wenn du dich hinsetzt und sagst, schreib mir bitte eine Symphonie zu Regen.
Genau. Der Teufelsadvokat würde jetzt ja aber auch sagen, das, was die KI macht, ist ja auch was anderes. Ich finde, man kommt da ganz schwer raus. Also die Unterschiede sind uns klar.
Nein, weil die Geräte vorher ja immer wieder dazu beflügelt haben, individuell Inhalte herzustellen. Ja. So. Also bei allen Debatten, die dabei entstanden sind, ist es ja nie so gewesen, dass dann halt einfach wieder irgendetwas reproduziert wurde, so, halt weil man es konnte, so, sondern das geht ja jetzt erst jetzt. Das geht ja jetzt. Du kannst halt ohne diesen ganzen Aufwand, den du betreiben musst, den individuellen Aufwand, wie zum Beispiel üben oder lernen, Songs zu schreiben oder so, das kannst du jetzt auslassen. So.
Ja.
Und das ist ja vorher nicht passiert. Und deswegen ist das schon ein Unterschied. Also diesen Unterschied wollte ich doch mal markieren,
dass
diese technische Entwicklung der KI nichts damit zu tun hat mit der Entwicklung der 808 oder des Samplers oder so.
Ich finde, also ich sehe da schon einen Bogen. Also natürlich, also das ist jetzt auch eine sprachliche Ungenauigkeit. Ne? Nur weil ich es vergleiche, heißt es nicht, dass es gleich ist. Also ich kann eine Maus mit einem Elefanten vergleichen und die sind nicht gleich. Aber ich kann es vergleichen. Und ich sehe schon auch Parallelen in Sampling, auch in einem Preset. Also es gab Synthesizer, in den 60ern kommt vielleicht ein monophoner Moog-Synthesizer und in den 70ern dann polyphone Synthesizer mit so einer Klangsynthese, wo man so Klänge erstellen konnte. Und dann kommt aber irgendwann auch in den 80er Jahren die Presets. Also, dass ich quasi einen Synthesizer habe, wo so vermehrt schon eine Klangfarbe drin ist. Gitarre, Orchesterhit, Orgel.
Das ist doch aber auch, genau, du sagst es, das ist doch interessant, dass es, wie viele Presets es jetzt mittlerweile gibt an Plugins, die wir einfach in eine DAW reinziehen kannst. Von, was weiß ich, Abbey Road Drums oder Klavieren, die da aufgenommen wurden und so. Und trotzdem entsteht ja niemals Musik, die das irgendeine Art und Weise reproduzieren würde. So. Sondern das wird halt für irgendwas anderes genutzt. So.
Ja, richtig. Das ist der Unterschied. Aber trotzdem würde ich sagen, da gibt es ja schon sowas, wenn ich jetzt ganz konservativ bin und kulturpessimistisch, würde ich sagen, schon in diesem Preset sehe ich eine Art Verfall. Gerade da, wo wir heute sind. Weil ich habe zum Beispiel von Native Instruments so ein super Bundle und da ist ganz viel drin. Chöre, Schlagzeuge, Beats. Und ich benutze das auch für bestimmte Arbeiten oder ich benutze manchmal, es gibt Sounds, da drücke ich so einen Ton auf dem Keyboard und alles klingt wie ein ganzer Hans Zimmer Soundtrack. Ja. Und ich habe sowas auch schon benutzt. Und natürlich würde ich sagen, nee, das ist nicht so kreativ, wie wenn ich jetzt diesen Sound von null bauen würde oder sowas.
Ja.
Aber es ist trotzdem da und es wird benutzt. Und natürlich gibt es auch durch diese Digitalisierung einen Verfall. Weil wir kommen ja so ein bisschen vom Jazz und also quasi in der Musik, die sehr akustisch ist und sehr handwerklich, die sehr ein sehr hohes technisches Level erfordert, Auseinandersetzung mit Musiktheorie, Geschichte. Das sind Techniken, Kulturtechniken, die jetzt zum Beispiel nicht vorhanden sind bei Leuten, die, was weiß ich, die tollste Musik mit Preset schrauben. Da könnte ich jetzt ja die Position einnehmen und sagen, das ist ja gar keine Musik. Also so wie das, was unsere Elterngeneration über elektronische Musik gemacht hat, gesagt hat, das ist ja nur Bum-Bum. Also ich will einfach nur mal diese Perspektive eröffnen, die gab es schon immer. Auch Sampling hatte halt diese Diskurse. Also die Hip-Hop-Szene oder Sampling-Szene hat sich selber verteidigt und hat gesagt, nee, wir haben ja was Neues geschaffen, was Kreatives. Aber da waren natürlich Leute, die gesagt haben, hey, warte mal, unsere Leistung war viel toller, weil wir haben ein Lied von null geschrieben.
Ja.
Das ist ein legitimer Ansatz. Also sind beides legitime Sichtweisen, das will ich nur sagen. Und das könnte sich jetzt wiederholen.
Ja, es ist natürlich ab dem Zeitpunkt, wo du es nicht mehr unterscheiden kannst und die Symphonie einfach Bombe klingt und gut aufgeführt werden kann, die da die KI generiert hat, kannst du ja schwer sagen, das ist jetzt hier für mich kein wertvolles Kulturprodukt oder so. Also wenn man daran Spaß hat und das irgendwie gut ist. Das Problem ist ja wirklich da, dass es sich ja speist aus individuellen Inhalten, die halt nicht gekennzeichnet sind. Also es behauptet ja nur die Kreativität. So. Aber es wird ja nie gekennzeichnet, woher sie es eigentlich genommen hat. Und es sind ja so, also ich meine, die ganzen Komponisten aufzuführen, aus denen diese Symphonie dann errechnet wurde, ist wahrscheinlich auch ein ziemlicher Aufwand, die die KI nicht so gerne leisten möchte oder vielleicht auch gar nicht mehr kann. Ich kenne mich da nicht so gut aus. So. Aber trotzdem besteht dieser Zusammenhang, ja. Und das Problem ist ja genau, dass es nicht gekennzeichnet ist.
Ja.
Eigentlich. Du kannst ja irgendwann sagen, ja gut, okay, wurde halt gepromptet. Und aber der Grund, warum es klingt, wird ja genau der sein, dass es irgendwann mal den Zusammenhang gab von Individualität und und auch Kunstfertigkeiten. Also das fällt ja auch alles flach. Also genau, dieses ganze Kunsthandwerk letztlich, also das du ja auch erlernen musst, um diese Inhalte herzustellen, in welcher Form auch immer, das fällt ja alles flach.
Ja. So.
Und jetzt zu behaupten, das bräuchte man nicht, stimmt ja nicht, weil die KI braucht es ja auch.
Genau, die KI braucht es auch. Ja, das ist ja auch ein Aspekt. Die KI wird natürlich immer weiter gespeist und wir erleben ja möglicherweise gerade sowas wie das Ende einer Urheberschaft. Ne?
Also ich frage mich mal, ist das so schwer, so dass KI errechnet da irgendwas aus irgendwelchen Inhalten, kann doch einfach kennzeichnen aus welchen und dann kann das halt irgendwie abgerechnet werden. Das kann doch nicht so schwer sein.
Also, ich glaube, dieser und wie heißt diese andere, Tidal, haben schon gesagt, sie wollen KI-generierte Inhalte nicht Playlisten.
Ja.
Spotify hat aber schon gesagt, sie machen das, werden das machen. Also sie sehen.
Aber im Zweifel können sie das doch gar nicht unterscheiden.
Nee, genau. Und man wird es auch, wenn man es jetzt noch unterscheiden kann, vielleicht wird man es nicht unterscheiden können irgendwann. Also vielleicht gibt es irgendwann, es gibt glaube ich schon auch sowas wie KI-Tests. Ich weiß nicht, da wird man wahrscheinlich immer der Technologie hinterherlaufen. Also wir werden da noch Sachen erleben, Diskurse. Vielleicht werden sie krasser ausfallen, als wir uns vorstellen können. Vielleicht wird es alles gar nicht so schlimm. Ich weiß es nicht. Wir sind ja quasi eigentlich ja nur gerade so ein bisschen mit Einordnung beschäftigt. Es ist auch im Interesse der Leute, die damit Geld verdienen wollen, mit KI-generierten Inhalten, ist es nicht im Interesse, die Urheberschaft zu kennzeichnen.
Ja, Aber es ist ja im Interesse der Leute, die die KI herstellen, es ist ja durchaus, dass sie auch weiter fortbesteht. Und dafür brauchst du ja kulturelle Inhalte. Und die müssen natürlich irgendwie vergütet werden, damit es überhaupt sowas noch irgendwie gibt. Also man kann nicht sagen, nur bis hier, jetzt ist es halt vorbei. So, jetzt können wir uns halt nur noch speisen aus den Inhalten, die wir halt bis zu diesem Punkt generieren können. Und wenn es jetzt keine Kunst mehr gibt, dann egal, dann übernimmt das die KI, ist ja Quatsch. Also die möchte ja auch, also man will ja auch da eine Fortentwicklung haben. Also und ich meine ja nur, ich meine, es ist vielleicht noch nicht mal die Aufgabe jetzt der Streaming-Dienste, da jetzt irgendwie rauszufinden, ob es KI generiert ist oder nicht, sondern diejenigen, die die KI betreiben, also die das herstellen, die müssen doch dafür sorgen, dass halt die Inhalte gekennzeichnet sind, mit denen die KI gefüttert wird.
Ja,
also,
möglicherweise.
Oder die Produkte gefüttert werden, die Endergebnisse gefüttert werden, dass das halt irgendwie, das ist doch eine Behauptung zu sagen, das ist dann irgendwann nicht mehr möglich. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum? Das muss doch möglich sein.
Ja, ja. Also vielleicht sind wir da irgendwie arrogant und denken, das sei wichtig, dass die KI weiterhin gespeist wird. Oder die Leute, die diese KIs betreiben, sind so überheblich, dass sie sagen, na, unsere KI wird irgendwann so genial sein, dass sie auch neue Inhalte schaffen wird.
Ja, ich denke mal, du kannst es ja aus dem kulturellen Raum komplett rausnehmen.
Ja.
Also, wenn du sagst, ja gut, das kann alles die KI machen. Ja, aber jetzt sind wir wieder bei der Vermittlung generell. Was stellen wir uns denn überhaupt für eine Welt vor?
Ja.
Und ich glaube, wir stellen uns keine Welt vor, in dem Menschen generell ihre Köpfe abschalten. So.
Ja.
Also, da kann auch eine KI nicht von profitieren.
Ja.
So. Also, das kann nicht Sinn der Sache sein. So.
Ja. Aber diese Kampfzone wird jetzt ja im Prinzip gerade nur ausgeweitet auf Kreativität, weil unsere Köpfe abstellen tun wir in vielen Bereichen schon. Also könnte man ja auch sagen, durch den Taschenrechner stellst du schon deinen Kopf ab. Also alles, was irgendwie hilft, scheint ja zivilisatorisch beim technologischen Fortschritt immer auf Kosten von individuellen Fähigkeiten genutzt zu werden. Also wenn Jule Lobo sagt, sie findet es so praktisch, dass da individualisierte Geschichten gepromptet werden, dann ist das auf Kosten von Kreativität und von Kopf ausschalten. Genauso wie natürlich auch ein Google Maps. Ich ringe hier einfach nur so um die Vergleiche. Ich sehe, es geht mir einfach
aber
nur
auf
so.
Dem Arbeitsmarkt wird doch immer noch über die Leute mit den tollen Visionen und Ideen irgendwie gerungen und so. Also es ist doch
das ist eine Bigotterie.
Ein ideeller Wert.
Ja, natürlich. Ja? Das ist auch wahnsinnig elitär, weil, also klar, also ich glaube, die Utopie dieser KI-Konzerne ist ja wahrscheinlich, es gibt die KI fürs Volk und dann wird es aber trotzdem immer noch Genies geben, die über alle KIs erhaben, da die Fäden ziehen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir müssen uns nur damit auseinandersetzen. Es hat ja auch einen wahnsinnigen Reiz, dass diese KI ja auch, ist ja wie so ein Orakel, oder? Also ich prompte irgendwas ein und die Maschine gibt mir Antworten. Also ist ja jetzt etwas pathetisch gesagt, wirklich ja so eine Art Gottesmaschine.
Ja, schon, ja.
Ja, genau. Also das ist, also ich verstehe ja den Reiz, also so großer Computer schöpfe für mich, erschaffe.
Ja.
Gib mir Antworten.
Also, ja, ich sehe da auch viel Positives dran, also
ist
toll.
Es ist, aber ich finde es gleichzeitig faszinierend und beängstigend.
Auf jeden Fall. Ja, gut.
Ja.
Ich werde diese Frage jetzt nicht beantworten.
Nein, wir können diese Frage auch nicht beantworten. Vielleicht kann die KI sie beantworten.
Ja, vielleicht können wir mal ChatGPT fragen.
Ja.
Aber ich würde niemandem den Rat geben, in der Erziehung und in der Vermittlung, so wenn es um Vermittlung von Jazz geht oder in der, generell, da jetzt bei Lurbo geht es um das Vorlesen und so. Ich würde jetzt wirklich niemandem raten, auf die Fähigkeiten von KI zu setzen, weil halt, wie gesagt, wir haben, glaube ich, in dieser Folge dargestellt, was dabei alles flöten geht.
Ja.
Das wünscht man sich nicht für die Kinder. Ich habe es vorhin ein bisschen flapsig gesagt, das tut mir für die Kinder so leid.
Ja,
ich meine es wirklich. Ich wünsche das keinem Kind, in einer Welt zu leben, in der das halt keine Rolle mehr spielt. So.
Ja.
Also das ist ganz beängstigend und ich finde, ja, da bin ich etwas konservativ und würde sagen, ja, da muss man so ein bisschen gegen anarbeiten, indem man einfach nur Kultur ernst nimmt. Also das ist ja jetzt die einzige Aufgabe und das ist genau, das kann man von der TTT Journalistin irgendwie auch erwarten, dass sie der Kultur ein bisschen ernster nimmt. So. Also,
Ja, genau, weil das ist ja das, um das nochmal zu sagen, das ist ja das, was wir empfinden, ist ja so eine Respektlosigkeit gegenüber den Produzenten. Das ist natürlich unsere individuelle Sicht und natürlich auch viele Leute, die uns zuhören, machen selber Musik und haben, glaube ich, auch einen ähnlichen Impuls. Das ist natürlich auch aus einer Angst raus, aus unserer Bubble. Ja, aber das ist, ich glaube trotzdem, das ist wichtig, nochmal das zu sagen, ja. Also man hat das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.
Ja, Also das auch, also genau, das ist jetzt aus der Künstlerperspektive. Ja. Aber ich meine auch einfach jetzt wirklich nur für eine heranwachsende Generation gesprochen. Man möchte doch, dass die weiterhin lernen, dass man Dinge herstellen kann. Aus sich heraus. Dass man Ideen haben kann und sie umsetzen kann und so. Ja. So, darauf wollen wir doch jetzt nicht verzichten, so. Das ist doch jetzt auch nicht total konservativ, wenn ich so sage. Also.
Nein, natürlich nicht, aber es besteht halt immer die Gefahr, wir haben den Schuss noch nicht gehört. Und das ist einfach, das ist einfach das nächste Level, die nächste Evolutionsstufe von Kreativität. Was die gerade passiert. Also keine Ahnung. Ich habe die Idee, ich möchte gerne eine kleine Nachtmusik von Mozart hören, aber in der Techno-Version.
Ja.
Das ist jetzt eine super kreative Idee von mir.
Ja, ist nicht sonderlich kreativ.
Ja, okay, danke. Sagen. Ja, gut, okay, alles klar. So, oder ich möchte jetzt Bella Ciao als Techno-Version. Das ist ja, war jetzt ja gerade zum Beispiel sehr populär. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, ob ich da jetzt selber diesen Techno-Beat, die Kickdrum drunter lege, das könnte auch ich jetzt mit meinen Produktionskenntnissen, könnte ich dir das in ganz gut klingend in, also glaube ich nicht mal an einem Nachmittag, sondern in deutlich kürzerer Zeit, könnte ich dir das fertig produzieren.
Ja.
Ich könnte das aber auch einfach der KI sagen.
Genau. Und das ist interessant, das Beispiel, weil genau das ja immer diese Vermengung, also so Genrehybride, dass denen ja immer kulturelle Wertigkeit abgesprochen wurde.
Ja.
Also das geht ja bis heute so.
Ja.
Und da würde ich sagen, dann können wir auch bei der nächsten Folge nochmal drüber machen, wenn so, ich wollte mal über so Kommerzdebatten im Jazz und so reden, darüber reden und so, weil das da auch irgendwie eine große Rolle spielt, aber auch im Techno oder so. Also dass halt immer diese Inhalte, die offensichtlich eigentlich gepromptet hätten sein können, so wie du es gerade vorgetragen hast, nur dass es da noch keine KI gab, dass die halt immer unter Beobachtung stand und halt deren kultureller Wert eigentlich immer so downgegradet wurde von vielen Leuten, von den Hardlinern. So.
Ja.
Genau, ganz interessant.
Ja.
Vielleicht zu Recht.
Ja.
Weil so diese, genau, weil aus dem gleichen Grund. So, man speist so aus dem Bestehenden, anstatt sich darauf zu verlassen, dass man selber etwas. Also ich kann diesen Impuls total verstehen. Also das ist ja auch gerade, mein Appell gerade richtete sich ja genau in die gleiche Richtung.
Also ja, genau, aber auch da ist wieder auch die Frage zu stellen, also erliegen wir da nicht auch einem komischen Geniekult, der sagt, es muss immer, also so einem Neuheitsgedanken, ja, keine Ahnung.
Nee, nicht Neuheitsgedanken, sondern einfach aus sich heraus Ideen umsetzen.
Ja, ja.
Also,
aber also ich will das jetzt gar nicht groß ausdiskutieren, aber da habe ich auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Natürlich ist eine kleine Nachtmusik schreiben die höhere Kreativleistung als den kleine Nachtmusik Techno-Remix zu machen. Aber das sind ja nun auch Kulturgüter, mit denen wir konfrontiert sind. Und manchmal sind sie gut, mal nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Gut, ja, ich schon.
Ja.
Also ich weiß es schon. Ich habe mich da jetzt ausreichend positioniert.
Ja.
Und wir reden hier schon seit Ewigkeiten über die KI.
Ja.
Ich meine, die ist jetzt heute wirklich nicht zu kurz gekommen. Das kann man wirklich
nicht sagen. Nein, überhaupt nicht. Übrigens, diese Folge wurde KI generiert. Ihr habt die ganze Zeit. Ey, ich habe das ohne Scheiß neulich gemacht. Es gibt so ein Programm Google Workbooks oder Books. Da kann man so Sachen einspeisen.
Ja.
Und dem habe ich irgendwie so eine Handvoll Podcast-Folgen von uns eingespeist und gesagt, schreib mir mal bitte eine neue Podcast-Folge. Mhm. Man könnte wahrscheinlich sogar so weit gehen und das von Stimmen vorlesen lassen. War auch leider auch sehr enttäuschend.
Ja.
Ich dachte, ich krieg irgendwas Lustiges. Also es war alles gut formuliert, aber es war wirklich einfach aus Versatzstücken, die wir sonst benutzen, wurde da irgendwas zusammengestellt. Es hat mich so wenig überzeugt, dass ich dir das nicht mal gezeigt habe, weil es wirklich öde war.
Gut so.
Ja.
Dann würde ich sagen, ja, vielen Dank an unseren Sponsor von OpenAI.
Ja. Genau.
Genau, das Cover ist von DALL-E.
Ja, DALL-E, ja. DALL-E, ja, genau. Und die Musik, die ihr hört, ist von Suno gleich. Oder jetzt gerade hört ihr sie schon. Da kommt sie langsam reingefadet.
Ja.
Okay.
Wir verabschieden uns mit KI-generierten Grüßen.
Genau.
Und sagen tschüss. Ich habe gerade gepromptet.
Ja.
Sag doch mal als Schaf tschüss.
Tschüss.
Hat ganz gut funktioniert und ist ultra witzig. Die Pointe stimmt.
Bye.
Ciao.
Tschüss.